Es geht heute weiter in unserer Predigtreihe über die Einführung oder die Entstehung der Pfingst- und charismatischen Bewegung. Wir hatten beim letzten Mal einiges gesagt über die Entstehung. Wir haben ein wenig gesprochen über führende Leute aus dieser Bewegung, was die so von sich sagen. Ich habe euch auch eine Bücherempfehlung mitgegeben, das ist alles auf der letzten CD mit drauf. Ich habe euch dann nochmal extra, so stichpunkthaltig, das aufgeschrieben auf dem Computer und werde euch das nächsten Sonntag mitgeben. Dann habt ihr zwei DIN A4 Seiten und da habe ich nochmal kurz gefasst, welche Leute haben was gesagt in der Bewegung, so gewisse Eckdaten, dass man weiß, okay, hier gab es das erste Mal das Auftreten des Zungenreden, hier gab es das erste Mal Leute, die behauptet haben, wir haben wieder die Zeit aus Apostelgeschichte Kapitel 2. Ich möchte heute keinen Rückblick mehr haben, weil ich jetzt schon ziemlich knapp mit der Zeit dran bin. Wir haben heute ein oder drei Themen, da bräuchte man selbst einen ganzen Gottesdienst für, um das vernünftig zu behandeln eigentlich. Ich weiß jetzt auch noch nicht, wie das geschehen soll, aber ich vertraue dem Herrn, dass er uns Weisheit gibt und hilft. Wir haben heute einen ganz wichtigen Punkt, heilsgeschichtliche Dinge zu erklären. Was ist der Unterschied oder gibt es einen Unterschied zwischen Israel und die Gemeinde? Oder ist das alles dasselbe? Dann eines der ganz wichtigsten Punkte, um später auch klar zu erkennen, was das Zungenreden ist, was die Geistestaufe ist. Und allgemein eine wichtige Lehrfrage ist, was sind Zeichen? Das ist ganz wichtig, vom Wort zu wissen, was Zeichen sind. Und dann, wenn ich das schaffe, will ich dennoch etwas sagen, wer sind eigentlich die Apostel gewesen? Was sind das für Leute gewesen oder gibt es die heute noch? Es gibt ja die sogenannte Neuapostolische Kirche. Es gibt aber auch in der charismatischen und Pfingstbewegung Leute, die behaupten, diese Gabe gibt es heute noch. Auch heute gibt es noch Apostel. Dazu werde ich dann später was sagen. Ich möchte jetzt anfangen mit dem ersten Punkt, Gemeinde und Israel. Gibt es da einen Unterschied? Wenn ja, welcher? Die Bibel teilt die Menschen, für die Gott eine ganz bestimmte Absicht vollzieht, in drei Gruppen ein. Einmal Juden, einmal die Nation oder die Griechen und die Gemeinde Gottes. Wir schlagen, wenn ihr die Bibel dabei habt, ich kann heute nicht jede Bibelstelle vorlesen, das würde den Rahmen sprengen. Ich gebe aber alle Bibelstellen an, dass ihr sie nachschlagen könnt. Einige lese ich auch hier vor. In 1. Korinther 10, 32 steht, seid unanstößig sowohl für Juden als auch für Griechen als auch für die Gemeinde Gottes. Das sind die drei wesentlichen Merkmale von Gruppen, die Gott kennt. Israel, sein Volk, dann die Griechen, die Nation, also in dem Sinne eigentlich alle Menschen außerhalb der Juden, bezeichnet die Bibel als Nation. Jeder Nichtjude gehört zur Bibel im Begriff der Nation. Also ob ich Amerikaner bin, Chinese oder sonst was, das sind in der Bibel, werden diese Leute mit Nation bezeichnet. Diese drei Gruppen gibt es. Das ist ganz, ganz wichtig, damit wir, wenn wir nachher noch sehen, warum das so wichtig ist, weil Gott mit jeder Gruppe einen gewissen Plan hat. Ich komme jetzt zum Volk Israel. Israel ist Gottes Volk. Das können wir nachlesen in mehreren Bibelstellen. Eine schlage ich auf, 2. Samuel Kapitel 7, Vers 8. Und nun, so sollst du zu deinem Diener, zu David sagen, so spricht der Herrscherin, ich selbst habe dich von der Weide genommen, hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein solltest über mein Volk, über Israel. Hier sagt Gott, dass Israel sein Volk ist. In Vers 23 in 2. Samuel 7 steht sowas Ähnliches. Ihr könnt das auch noch nachlesen im 1. Chronik, Kapitel 17, 21. Und es gibt noch viele andere Stellen. wo Gott sich ganz klar bekennt, Israel ist Gottes Volk. Außerdem sagt Gott oder nennt Gott Israel seinen Augapfel. Das können wir nachlesen in Sacharja Kapitel 2, Vers 12. Da steht, denn so spricht der Herr der Herrscharen, nachdem die Herrlichkeit mich ausgesandt hat über die Nationen, die euch geplündert haben, denn wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Kennt ihr einen Augapfel? Wisst ihr, was das ist? Das ist hier da drinnen im Auge, ne? Das ist sehr empfindlich. Kriegen wir mit, wenn mal so kleine Fliegen da reingehen, ne? Oder so. Oder wenn mal Staub da ist. Ganz empfindliches Teil. Wenn man da mal reinpiekst mit dem Finger, das tut weh. Das ist ganz schnell entzündlich. Das ist eine der empfindlichsten Stellen am Körper. Interessant ist, dass Gott zu Israel sagt, so bist du für mich. Israel ist Gottes Augapfel. Und jetzt eine wichtige Sache noch. Alle, die Israel feindlich gesinnt sind, werden auf sich gesehen fallen. Das können wir in der Menschheitsgeschichte auch wirklich nachprüfen. Brauche ich jetzt nicht gar nicht. Wir haben meist immer einen Menschen, der uns sofort auffällt, wenn es um Verfolgung der Juden geht. Da nennen alle sofort natürlich zu Recht auch Hitler. Aber es war nicht nur Hitler. Es war Nero, Josephus, Antiphanes und andere Leute, die grausam die Juden verfolgt haben. In Esther Kapitel 6, Vers 13 steht, und Haman erzählte seiner Frau Zeresch und all seinen Freunden alles, was ihm widerfahren war. Da sagten seine Ratgeber und seine Frau Zeresch zu ihm, wenn Mordechai, vor dem du zu fallen begonnen hast, von den Nachkommen der Juden ist, dann wirst du nichts gegen ihn ausrichten, sondern du wirst vollends vor ihm zu Fall kommen. Wir wissen, dass Mordechai und Esther, diese beiden Juden, die dort in der Zeit lebten, als Israel alles andere als dem Herrn nachfolgte. Und dann dieser Haman, der ihn umbringen wollte, der ein Judenhasser war. Ein Antisemit, würde man heute sagen. Wir wissen später, Haman hat ein großes Gerüst gebaut und wollte den Mordechai da gerne hängen sehen. Gott hat das aber so gemacht, dass er selbst dort gehängt wurde. Israels Geschichte begann mit Abraham vor ungefähr 4000 Jahren. Also heute haben wir ungefähr 2000 nach Christus und 2000 Jahre davor. Da begann die Geschichte mit Abraham. Und sie zieht sich bis zum heutigen Tag hin. Die Umwandlung der Familie Abrahams in ein ganzes Volk im Land Ägypten, die Herausbildung zur Nation in der Wüste unter Mose und die Besitznahme des verheißenen Landes unter Josua bilden alles eine Einheit. Ist alles in Gottes Plan gewesen über Israel. Keine andere Nation in der Geschichte der Menschheit wurde zweimal aus ihrem Land entwurzelt, bis an die Enden der Erde zerstreut und wieder in dasselbe Gebiet zurückgebracht. Das erste Mal ist das passiert in der babylonischen Gefangenschaft im Jahre 607 vor Christus und das zweite Mal 70 nach Christus, als Titus Jerusalem zerstört hat. Beide Male war es eigentlich menschlich unmöglich, dass Israel als Volk und Land überhaupt nochmal aufsteht. Die Geschichte Israels wurde lückenlos erhalten. Das ist einmalig in der Weltgeschichte. Kein Volk kann das von sich behaupten, eine lückenlose Erhaltung der Geschichte zu haben. Können wir nachlesen in der Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 2 und Nehemia Kapitel 1, Vers 8. Auch unser Herr Jesus beschäftigt sich mit dem künftigen Weg Israels, zum Beispiel im Matthäus-Evangelium Kapitel 24, wo er dort die Endzeitreden hält, was speziell nicht für die Gemeinde ist, sondern an allererster Stelle dort für Israel. Israel wurde nicht deshalb berufen, weil es das Beste aller Völker gewesen wäre, sondern wegen Gottes Liebe zu ihm. Das können wir nachlesen im 5. Buch Mose, Kapitel 7. Das lese ich uns mal vor, das ist eine wichtige Bibelstelle. 5. Mose, Kapitel 7, die Verse 7 bis 8. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Es war einfach die göttliche Liebe. Israel war damals, als Gott es erwählt hatte, nichts Besonderes. Hier steht, es war das Kleinste, das Geringste. Und ausgerechnet das hat Gott sich erwählt. Wir wissen das aus dem 1. Korinther Kapitel 1. Da sagt Paulus, das, was nichts vor der Welt ist, was verachtet ist, das liebt Gott. Gott hat einen ganz anderen Maßstab. Außerdem versprach Gott es den Abraham und Gott hält immer sein Wort, auch wenn Israel ein halsstarriges Volk ist. Das können wir nachlesen in Römer 4, Vers 16, Römer Kapitel 11, Vers 29, Hebräer 12, Vers 26, Propheten Haggai Kapitel 2, Vers 6, 2. Buch Mose Kapitel 33, Vers 3 und 5. Mose Kapitel 9, Vers 6. Gott besuchte ein Volk in Christus Jesus. Gott besuchte sein Volk in Christus. Das können wir nachlesen, Apostelgeschichte 2, 22, 23, Apostelgeschichte 3, Vers 13, Apostelgeschichte 4, Vers 10, Matthäus 27, die Verse 23 bis 26. Gott hat sein Volk Israel dort eben halt besucht, in Christus. Das Blut Christi sprach nun gegen Israel. Israel sagte, wisst ihr das am Kreuz, was die Juden sagten? Dein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Dein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Satan selbst hatte nur ein Ziel und hat immer nur ein Ziel, Krieg gegen Israel und Glaubenskinder zu führen, um Gottes Ehre wegzunehmen. Das ist das Ziel des Satans, dass er, und Satan hasst die Juden, bis auf die Pest. Der größte Antisemit, den es gibt, ist Satan selbst mit. Übrigens hasst er die Kinder Gottes genauso. Das sind so die zwei, die Satan am meisten hasst. Gott selbst und alles, was zu Gott gehört. Alles, was er auserwählt hat. Und ich lese uns mal etwas vor, oder ihr könnt das nachlesen, das wird sonst zu lange. In Offenbarung Kapitel 12, die Verse 1 bis 6, da geht es um Israel, wo dort der Satan, dieses Kind, das ist eigentlich der Herr Jesus, der dort gemeint ist, sondern Israel als Volk, umbringen möchte. Vielleicht bis hierhin mal. Das ist so im Grunde das, was das Volk Israel ist. Es ist ein auserwähltes Volk. Gott hat Israel auserwählt, um durch das Volk Israel zu zeigen, wer Gott ist. Und neutestamentlich wissen wir, Paulus sagt in Römer 15, 4, alles, was zuvor geschrieben ist in diesem Alten Testament, ist uns, die wir heute leben, eine Hilfe zu verstehen, wie Gott mit seinen Leuten umgeht. Wenn ihr die Bibel ein bisschen verstanden habt und ein bisschen gelesen habt im Alten Testament, das Volk Israel, war das immer unter dem Segen Gottes? Nee. Mal haben sie gejubelt und haben Gott über alles geliebt und in der gleichen Sekunde fallen sie ab. Israel hat im Auszug aus Ägypten Wunder über Wunder erlebt. Und kaum ist Mose ein bisschen länger weg, da fangen die an und sagen, das langt uns jetzt, hol her das goldene Kalb. Die Stierwelt war in Ägypten eine Gottheit. Sie sind zurückgegangen in ihre alten, zu ihren alten Göttern. Man könnte sagen, das kann doch nicht wahr sein, so deutlich, wie Gott sich dort offenbart hat, gerade beim Auszug Israel. Da wird doch ein Volk nie mehr abfallen. Die sind kaum raus. Fangen sie schon wieder an, andere Götter nachzulaufen. Und Paulus sagt, das ist uns geschrieben zur Lehre. Wie sieht das denn mit unserem Leben aus? Wisst ihr, wenn man die Geschichte liest über Israel, macht es Mut, Christ zu werden. Weil ich feststellen kann, wenn ich das Volk Israel betrachte, wie Gott einen langen Atem hat, immer wieder Israel die Hand zu reichen. Und so reicht er mir als Mensch auch immer wieder die Hand. Es ist gewaltig. Also eigentlich menschlich gesehen hätte Gott schon lange, ich sag's mal ganz salopp gesagt, die Schnauze voll haben sollen. Er hätte schon längst sagen müssen, jetzt ist Schluss, Israel, ich habe mich geehrt, jetzt ist Schluss, ich höre auf mit euch. Aber Gott hat immer wieder in seiner großen Liebe seinem Volk die Hand gereicht. Wir werden nachher auch hören, dass Jesus an allererster Stelle zuerst für die Juden kam. Werde ich uns vom Wort zeigen, gibt es ganz klar. Auch sein Missionsbefehl werden wir nachher lesen in Matthäus 10. Am Anfang sollte Israel den Messias erkennen. Die Heiden, die Nation, die Nichtjuden wussten gar nicht, wer der Messias ist. Hier setzt schon ein ganz großer Lehrfehler in der charismatischen und Pfingstbewegung an, dass man die Zeichen, ich werde euch nachher erklären, was das ist, dass man diese Zeichen auf sich nimmt und sagt, wir haben diese Zeichen. Die Nation haben mit Zeichen überhaupt nichts zu tun, gar nichts. von der Bibel. Und das ist gefährlich, wenn ich etwas zerreiße aus dem Wort oder wenn ich etwas wegnehme aus etwas, was überhaupt nicht da reingehört. Und deswegen ist es wichtig, dass man hier einen Unterschied macht. In der evangelischen Kirche ist es so, auch Luther hat an dem Punkt geerrt. Hat auch nicht alles richtig gemacht. Luther war auch der Meinung, dass das Volk die neue Gemeinde Israel ersetzt. Wir sind das neue Israel. Das ist nicht richtig. Wir haben mit Israel als heilsgeschichtlichen Plan in dem Sinne gar nichts zu tun. Die Gemeinde selbst, das heißt nicht Juden, die zum Glauben kommen, das war im Alten Testament überhaupt nicht bekannt. Das werde ich euch nachher vom Wort beweisen. Das hat Gott erst Paulus offenbart. Das werde ich euch auch nachher vom Wort zeigen. Das heißt, das ganze Alte Testament von 1. Buch Mose bis Malachi, die ganzen Propheten, die ganzen Männer Gottes, die dort gelebt hatten, die hatten null Ahnung, dass es eines Tages eine Gemeinde Jesu gibt, wo nicht Juden eins gemacht werden mit Gott in einer Einheit. Das wusste keiner. Paulus sagt, es ist ein Geheimnis gewesen, das mir und den Propheten offenbar wurde. Wann denn? Damals, zur Zeit von Paulus. Und ich werde uns das nachher noch deutlicher machen. Als Israel 70 nach Christus durch die Zerstörung dort das Vollmaß hatte, wo Gott einfach dann sagte, jetzt ist Schluss. Bis 70 nach Christus hat Gott immer noch, obwohl 33 nach Christus Jesus umgekommen ist, Gott hat fast 40 Jahre danach immer noch Israel die Hand gereicht. Durch die Aposteln. Ich werde uns das nachher nochmal so zeigen, was die wegen deren Zeichen und wegen, was die Apostel sind. Er hat diese Männer Vollmacht gegeben und diese Zeichen, die gaben, das Zungenreden, dass Tote auferstanden sind, Wunder, Aussätzige sind geheilt worden. Da hat Gott Gewaltiges getan. Warum? Um Israel zu zeigen, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, diesen Jesus, den Paulus und Petrus und Johannes und diese Jünger da predigen, das ist euer Messias, guckt euch die Wunder an. Nur deswegen gab es diese Zeichenmacht, um Israel zu erklären, dass dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, das ist der Messias. Das Zungenreden an sich ist ein Zeichen für Ungläubige. Ich werde uns das nächsten Sonntag ganz klar erklären. Aber das können wir jetzt schon mal so mitnehmen, wenn es über Israel geht. Israel war zeichenorientiert. Was für Zeichen tust du? Rufen sie immer mehrmals. Zeige uns ein Zeichen, Herr. 1. Korinther 1, 22. Die Juden fordern Zeichen. Und Jesus hat messianische Zeichen getan. Da komme ich nachher drauf. Das wird ganz klar nachher. Und als Israel zur Seite gerückt wurde, hat Gott sich die Nation hingeführt. Apostelgeschichte Kapitel 10 ist der Wendepunkt in der Heilsgeschichte über Israels. Da kommt der erste Nichtjude zum Glauben, Cornelius. Der Hauptmann Cornelius. Und nachher in Apostelgeschichte Kapitel 16, die Lydia. Das war dort die erste Europäerin. Und Gott wendet sich von seinem Volk. Am Anfang passieren in der Apostelgeschichte ganz viel Zeichen und Wunder. Apostelgeschichte 2, 3, 4, 5, 6. Wahnsinnige Wunder. Warum? Weil Gott da noch Israel die Hand reicht. Interessant ist, das Blatt wendet sich ab Kapitel 10. Und in der Lehrmäßigkeit ist es so, 50 nach Christus wurde der Korintherbrief ungefähr geschrieben. Das war immer noch am Anfang der Zeit, wo Gott durch Wunder und Zeichen, durch die Apostel und Propheten Israel zeigen wollte, durch diese Zeichen, Jesus ist der Messias. Als es nach 70 hingeht, die letzten Lehrbriefe, da kommt überhaupt nichts mehr vor von Zungenreden, Wunderheilung oder irgendetwas anderes. Das ist interessant. In der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, als Gott, als Jesus selbst die Gemeinden beleuchtet, da nimmt er die ganze Entwicklung der Gemeinde, Offenbarung Kapitel 2 und 3, diese sieben Gemeinden, die Sendschreiben. Das ist die gesamte Gemeinde von der ersten Stunde bis zur letzten. Und das ist interessant, dass in den letzten Gemeinden, Laodicea zum Beispiel, die Endzeitgemeinde, da sagt Gott nicht, ich habe gegen dich, dass du nicht in Zungen redest, dass du dich die Geistestaufe machst. Nichts, gar nichts von diesen Dingen. Warum? Weil die Gemeinde noch im Zentrum ist. Und interessant ist, in der Offenbarung ab Kapitel 4 bis 19 ist Israel-Geschichte. Und was passieren dort? Wahnsinnige Zeichen. Durch wem? Durch den Antichristen. Warum? Weil die Gemeinde entrückt ist und in dieser Endzeit, wo der Antichrist lebt, Israel wieder im Mittelpunkt steht. Und der Teufel ist nicht doof. Und was werden wir lesen in 2. Thessalonicher Kapitel 2, die Verse 1 bis 10? Der Antichrist wird Jesus nachaffen. Es werden Zeichen, Wunder und Machttaten passieren, sodass Israel glaubt, der Antichrist sei Jesus, ihr Messias, den sie schon so lange erwartet haben. Das ist eine ganz wichtige Sache. Es gibt zwei Bücher in der Bibel, die sind wichtig zu verstehen. Die Apostelgeschichte ist die Geschichte der Apostel. Das zeigt uns am Anfang noch Israel bis zur Mitte der Apostelgeschichte und dann geht es mehr zu den Nationen, zu den Nichtjuden. In der Offenbarung genau umgekehrt. Offenbarung Kapitel 1 bis 3 ist alles noch Gemeindezeit. Ab Kapitel 4 bis 19 ist Israel bezogen. Das muss man wissen. Und wenn man diese beiden Dinge mal weiß und stellt die Zeichen dann dahin, dann wird man merken, aha, immer wenn Israel im Mittelpunkt kommt, kommen die Zeichen. Und der Teufel ist nicht doof, der weiß, dass die Juden Zeichen fordern, deswegen tut er sie. Das ist schon mal ganz wichtig. Was ist denn die Gemeinde? Im Gegensatz zu Israel hat die Gemeinde ausschließlich Berufung, Verheißung und Segnung in der Himmelswelt. Epheser 1, Vers 3 steht das. Israel dagegen hat und findet diese auf der Erde. 2. Mose Kapitel 15, 26. Das ist wichtig, warum ich so lange aushole an diesem Punkt. Deswegen, weil es das sogenannte Wohlstandsevangelium aus Amerika gibt. Und da machen uns Leute weiß, wenn du Christ bist, musst du reich sein. Bist du arm, hast du nicht den Segen Gottes. Da passiert genau das, was ich euch eben gerade sagte. Da wird Israel und Gemeinde nicht getrennt. Da nimmt man Verheißungen für Israel, die auf der Erde bezogen sind. Israel hat immer irdische Segnungen gehabt. Ländereien, Reichtum, viele Kamele, das war alles auf der Erde. In der Gemeinde lesen wir das nirgendwo, sondern wir haben die Schätze des Himmels. Das heißt nicht, dass Christen nicht auch gesegnet werden vom Herrn, dass sie vielleicht auch materiell, dass es ihnen gut geht. Das ist kein Problem, aber das ist nicht die Hauptsegnung der Gemeinde. Wir haben geistliche Segnung in Christus. Israel hatte mehr auf diese Erde bezogen, immer wieder auf das Land bezogen. Und wenn ich das mische, dann wird es gefährlich. Was ist denn die Gemeinde? Sie ist das Geheimnis. Das Königsreich, die ganzen Gleichnisse in Matthäus und so, was da so steht, das ist das Reich Gottes. Das ist kein Geheimnis, das ist Israel. Da hat Gott ganz klar gesprochen, um was es geht. Aber die Gemeinde ist ein Geheimnis. Das müsst ihr jetzt nicht mitschreiben, aber wenn ihr das zu Hause auf der CD hört, damit ihr das nachtragen könnt. Zum Beispiel Römer Kapitel 16, die Verse 25 bis 27. 1. Korinther 12, die Verse 1 bis 13, Epheser 1, die Verse 3 bis 14, Epheser 1, die Verse 20 bis 23, Epheser 2, die Verse 14 bis 22, dann Epheser 3, 2 bis 11, Epheser 4, 1 bis 16, Epheser 5, 23 bis 32 und Kolosser 1, 18 und 29. Und dann lese ich uns eine Stelle vor aus dem Epheserbrief, Kapitel 3. Ab Vers 3. Mir ist durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden, sagt Paulus. Ein Geheimnis. Wie ich es oben kurz geschrieben habe beim Lesen, könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken, das in anderen Generationen den Söhnen der Menschen nicht kundgetan, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Die Nationen sollen nämlich Miterben und Mitverleibte sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Das heißt, Paulus sagt, dass die Nationen, die Nichtjuden zum Glauben kommen, mit eingeleibt werden in den Leib des Christus, Teilhabe werden an den Segnungen Gottes, das, was war das? War das vorher offenbar? Das war ein Geheimnis. Und wem wurde es kundgetan? Elia, Mose, Abraham, Josua, Jesaja, Jeremia, wem? Genau, Paulus. Und sonst gar nichts. Das ist wichtig zu wissen. Das wussten die überhaupt nicht. Und David wusste nicht, dass eines Tages eine Gemeinde entsteht aus Nichtjuden, die zum Glauben kommen. Das war für den völlig unbegreiflich. Deswegen haben die, ich werde nachher darauf kommen, warum die Juden auf einmal so komisch reagieren in Apostelgeschichte 10. Warum die so komisch reagieren, als Petrus, als Jude, zu den Nichtjuden geht und einen Nichtjuden zu Christus führt. Da gab es ein Eklat, einen Aufstand. Die haben gesagt, was machst du da? Die Nationen, die haben mit uns nichts zu tun. Das ist ganz wichtig. Wenn man das nicht weiß, diese Hintergründe, versteht man vieles in der Bibel nicht. Die Gemeinde wird auch Ekklesia genannt. Das ist die Herausgerufene. Im Leben der griechischen Stadt- und Dorfgemeinden des Altertums wurden die stimmberechtigten Bürger unter dem Begriff Ekklesia zu Gemeindebesprechungen heraus und zusammengerufen aus der Zahl der anderen, die ohne Stimmrecht waren. Und das ist ein Bild für uns in dieser Welt. Wir sind Herausgerufene in Christus. Ekklesia, die Gemeinde. Dann lese ich uns noch mal etwas vor. Wer gehört denn überhaupt zur Gemeinde Jesu? Derjenige, der erkannt hat, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist, für unsere Sünde, für unsere Schuld, der das angenommen hat. Und dieser Mensch empfängt dann den Heiligen Geist und wird ein Kind Gottes. Damit ist er der Gemeinde hinzugetan. Römer 3, die Verse 21 bis 26, Johannes 1, Vers 12 und Apostelgeschichte 2, die Verse 38 bis 47. Und dieser Mensch, der dann gläubig wird, der wird ein Glied am Leib des Herrn Jesus Christus mit bestimmten Gaben. 1. Korinther 12. Und wie ein Kind wird dieser einen Hunger nach der unverfälschten Milch, das heißt das Wort Gottes, bekommen. 1. Petrus 2, Vers 2. Und der Heilige Geist wird dann Stück für Stück ihn in die ganze Wahrheit leiten, laut Johannes 16, Vers 13. Der gehört zur Gemeinde. Das heißt, wenn heute sich ein Mensch bekehrt, ob Chinese, Afrikaner, Inder, wer auch immer, wenn er Jesus erkennt und sagt, Herr Jesus, ich brauche dich, ich bin ein Sünder, vergib mir, komm in mein Leben, ich bereue, dass ich das alles getan habe ohne dich. Ich möchte jetzt mit dir leben. Wenn er sich wirklich bekehrt, in dem Moment wird er auch versiegelt mit dem Heiligen Geist und er wird auch in dem Moment getauft im Heiligen Geist. Was das bedeutet, werde ich euch nächsten Sonntag erklären. Er wird mit hineingenommen in den Leib des Christus. Laut 1. Korinther 12, Vers 13 ist jeder wiedergeborene Mensch in den Leib des Herrn durch den Geist getauft. Das heißt, die Bibel nennt den Begriff Geisttaufe. Jawohl, das ist nicht nur von den Pfingstlern eine Erfindung. Nein, nein, das gibt es in der Bibel. Aber die Bibel meint damit, dass wir in den Leib des Christus eingeführt werden und ein Teil seines Körpers werden. Christus im Bild gesprochen ist das Haupt und wir sind der Körper. Und wenn sich ein Mensch bekehrt, dann wird er ein Glied am Leibe des Herrn, so wie mein Finger auch ein Teil von mir ist. Und das kann ich nicht rückgängig machen. Ich kann nicht sagen, na, ich möchte das mal anders haben, dann möchte ich blau haben, dann müsste 39 Zentimeter. Nein, nein, der ist einmal hier gesetzt und das war's. Geisttaufe gibt es nicht 30 Mal, wie es uns erwähnt. Die Geistestaufe gibt es ein einziges Mal und die erlebst du, wenn du dich bekehrst, bei der Wiedergeburt, wenn der Heilige Geist, der eine Person ist, in dein Leben kommt. Das nennt die Bibel Geisttaufe. Ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, ich werde uns nächsten Sonntag das erklären. Wichtig ist nur, zur Gemeinde gehört der, der sich für Jesus Christus entscheidet. Egal welche Nationalität, auch der Jude, auch Juden, die sich heute bekehren, gehören zur Gemeinde. Auch der Sinto, der sich bekehrt, und der Deutsche, alle gehören dann zur Gemeinde. Die Aufgabe der Gemeinde ist, den Menschen zu zeigen, wer Jesus ist. Wir sollen die Wahrheit weitergeben. Wir selbst sind nicht die Wahrheit, aber wir zeugen von der Wahrheit. Wir sollen Jesus verherrlichen. Wir sollen Menschen, die ungläubig sind, zeigen, wer Gott ist und dass es eine Hoffnung gibt. Eine Gemeinde soll sich nicht um sich selbst drehen, sich selbst verherrlichen, sich selbst über andere erheben. Nein, die Gemeinde hat nur eine Aufgabe, dieses Kreuz von Golgatha groß zu machen und zu sagen, Jesus ist unsere Hoffnung, unsere Lösung. Jesus ist der, mit dem wir ja nicht nur leben können, sterben können. Jesus ist der, der uns in den Himmel bringt. Jesus ist der, der alles vollbracht hat. Jesus ist der, der auferstanden ist. Jesus ist der, mit dem ich auch ankomme. Mit Jesus kann ich durchs Leben gehen. Er hat die Macht, mich dort auch anzubringen. Und nicht meine Frömmigkeit, nicht meine Wichtigkeit, nicht meine Intelligenz, nicht meine menschliche Stärke. Nein, dieser Jesus allein. Dieser Jesus allein ist der Grund, warum ich diese Hoffnung habe. Nicht in mir, nicht durch meine Werksgerechtigkeit, nicht weil ich sonntags für sonntags im Gottesdienst gehe, nicht weil ich die Bibel lese, weil ich bete, weil ich für Jesus irgendwas tue. Das alles ist schön, aber das bringt dich nicht in den Himmel. Nein, wenn ich wie ein kleines Kind dieses Geschenk annehme, zu erkennen, Jesus, du hast etwas getan, was ich nicht kann. Ich kann mich abmühen von morgens bis abends. Ich werde nie das erreichen, was du kanntest. Aber du hast es geschafft. Und du bist so gut zu mir, dass du mir das einfach schenkst. Das ist wie so eine Eintrittskarte. Stellt euch vor, es wäre ihr seid Fußballfans und es ist das WM-Finale. Brasilien gegen Deutschland, Endspiel. Und eine Karte würde, nur mal ein Beispiel, ich träume jetzt, eine Karte würde kosten 500 Billionen. Kein Mensch könnte dahin. Und stell dir vor, du hättest aber, die reichsten Leute der Welt würden alle zusammenlegen und würden sagen, du bist so ein Fußballfan, hier ist die Karte. Wir haben unser ganzes Geld, was wir hatten, dafür ausgegeben. Dann nützt es dir auch noch nichts. Du musst dann die Karte annehmen. Und du musst dich aufmachen und dieses Spiel hingehen und musst an den Kassenwart dort die Karte abgeben und dann bist du im Stadion. Das hat Jesus für uns gemacht. Er hat alles bezahlt. Wir müssen nur im Bilde wie dieser Mann diese Eintrittskarte nehmen. Das ist beschämend, wenn andere uns dann zeigen, du schaffst es nicht. Nee. Ich hätte diese Karte mir nie leisten können, keiner von uns. Aber wenn das so wäre, dass dann plötzlich jemand kommt. Und das hat Jesus für uns getan. Und deswegen sollten wir nie auf unsere Leistung stolz sein, was wir erreicht haben als Christen. Es ist alles das Verdienst des Herrn Jesus. Jemand hat mal gesagt, alles, wo ich euch verletze, das bin ich. Und alles, wo ich euch segne, das ist Jesus. Kann ich Amen so sagen. Alles das, wo ich euch schon mal Anstoß geworden bin, das ist Christian. Und da, wo ich euch ein Segen geworden bin, das ist Jesus. Das muss die Einstellung sein. Wir können ohne Jesus gar nichts. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Der Leib Christi und das Haupt bilden eine Gemeinde. Epheser 4, Vers 4. Es gibt die universelle Gemeinde, das heißt die weltweite, überall, wo Kinder Gottes sich treffen. Wir jetzt hier, in Vettel, in Billstedt, in Köln, in Ungarn, wo auch immer. Wo gläubige Christen sich versammeln, um Jesus herum entsteht Gemeinde. Und das ist die weltweite Gemeinde. Wir haben gestern Abend bis um 1 Uhr nachts Fernsehen geguckt, Bibel TV, haben wir gesehen, Christen in China. Oh, das war so kostbar. Das war so schön zu sehen, mit welch einer Leidenschaft diese Leute dort Jesus dienen. Sowas bestialisch gequält werden die Männer und Frauen. Und wenn du in ihre Augen guckst, dann siehst du Jesus. Unheimlich. Wenn du siehst, wie sie über Jesus sprechen, die hatten alle Tränen in den Augen. Die haben Lieder gesungen, so was Schönes vom Inhalt auch. Es ging dort nur um Jesus und um das Kreuz. Und sie haben diese Lieder mit Tränen in den Augen gesungen. Und sie konnten immer nur Jesus groß machen. Das sind auch unsere Geschwister. Ist das nicht schön, dass es die Gemeinde, dass es die weltweite Gemeinde gibt? Es gibt aber auch die lokale Gemeinde, die örtliche, zum Beispiel wie wir. Wir sind auch Gemeinde Jesu. Und die Gemeinde wird vom Herrn Jesus persönlich beurteilt. Offenbarung 2 bis 3, die Kapitel. Jesus selbst beurteilt das. Die Verbindung der Gemeinde mit Christus, ihrem Haupt, ist ein Geheimnis. Das habe ich uns vorgelesen. Epheser Kapitel 3, die Verse 1 bis 9. Oder Kolosser 1, 26 bis 29. Oder Römer 16, die Vers 25 bis 27. Und jetzt passt auf, jetzt passiert etwas Wichtiges. Jetzt müsst ihr nochmal hellwach werden. Die Zeit ihrer irdischen Existenz ist begrenzt von uns als Gemeinde. Wenn die Vollzahl erreicht ist, in Römer Kapitel 11, 25, da steht, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen wird. Und so wird ganz Israel errettet. Das heißt, Gott in seiner Weisheit und in seiner Allmacht hat sich eine Zahl ausgedacht. Wie viele Menschen das sind, weiß ich nicht. Aber wenn der letzte Mensch sich bekehrt, wo Gott sagt, auf den habe ich gewartet, dann erfolgt die Entrückung. Und wenn die Entrückung passiert, dann wird die Gemeinde hinweggenommen werden, und zwar dorthin, wo ihr Haupt ist, Christus, der jetzt schon in der Himmelswelt im Vaterhaus ist. Die Entrückung selbst gehört auch zu diesem Geheimnis. Können wir nachlesen in 1. Korinther Kapitel 15, die Verse 51 bis 58, 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 18 und 2. Thessalonicher 2, 1. Also auch diese Entrückung, dass die Braut Jesu, die Gemeinde, eines Tages nicht mehr da ist, das wusste keiner im Alten Testament. Das ist wichtig zu wissen. Im Alten Testament gibt es keinen, der wusste, dass es eine Entrückung der Gemeinde gibt. Keiner. Das war das Geheimnis, was Gott diesen Paulus anvertraut hat. Wir müssen dann alle vor dem Richterstuhl Christi, auch wir als Gemeinde, wenn wir entrückt werden. Und danach gibt es die Hochzeit des Lammes laut Offenbarung 19, die Verse 6 bis 10. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu wissen. Die Hochzeit des Lammes folgt dann, die Entrückung der Gemeinde. Wichtig ist zu wissen, der Unterschied, Jesus kommt zweimal wieder. Beim ersten Mal kommt er für die Welt unsichtbar wieder in den Wolken und holt die Gemeinde heim. Bei der zweiten Wiederkunft kommt er in Macht und Herrlichkeit mit uns wieder auf den Ölberg, Sacharja 14, Vers 4, und für die Welt sichtbar und baut dann sein tausendjähriges Friedensreich auf, wo speziell Israel unter dem Segen stehen wird, aber auch wir. Das kann ich euch jetzt natürlich alles nicht auslegen. Müssen wir nochmal mehrere Bibelstunden machen. Aber das ist für uns wichtig zu wissen. Wir erwarten die Wiederkunft des Herrn in den Wolken. Jesus wird bald wiederkommen, unsichtbar für die Welt. Wann wird er wiederkommen? Wenn diese Vollzahl laut Römer 11, 25 da ist. Wann ist die da? Das wissen wir nicht. Kann jeden Tag wiederkommen. Und deswegen sollten wir für die Mission beten, dass Menschen sich bekehren. Vielleicht bekehrt sich heute irgendwo einer bei uns, ist der Letzte. Und Jesus kommt wieder und er sagt, die Vollzahl ist da. Deswegen sollten wir leidenschaftlich Missionsarbeit betreiben. Denn eins ist klar, je mehr Menschen sich bekehren, was passiert dann? Je mehr sich bekehren, desto schneller wird diese Zahl erreicht. Und deswegen sollte jeder Christ ein Missionar sein. Jeder Christ. Nicht jeder Christ hat vielleicht die Aufgabe, nach China zu gehen oder nach Afrika, aber jeder Christ sollte andere Menschen für Jesus gewinnen wollen. Hast du diese Liebe noch? Hast du Retterliebe in deinem Herzen? Wann hast du das letzte Mal für deinen Nachbarn gebetet? Heute Morgen? Wann hast du das letzte Mal für Ungläubige aus deiner Familie gebetet? Wie oft hört Jesus dich rufen für sie? Wenn Jesus jetzt dein Gebetsleben uns sagen würde, würdest du sagen können, Herr, ich habe wirklich von ganzem Herzen für meine Familie gebetet. Es ist kein Tag vergangen, wo ich nicht zu dir geschrien habe, Herr, lass sie nicht umkommen. Ich glaube, wir haben das alle nötig, dass wir wieder ganz neu die Retterliebe in unserem Herzen bekommen. Gott hat sie. Gott sei Lob und Dank. Ich möchte jetzt noch mal ein paar Unterschiede noch mal sagen. Zum Beispiel in der Matthäus-Evangelium, was übrigens das Evangelium speziell für die Juden ist, wo Jesus als der Sohn Gottes besonders dargestellt wird, da steht in Matthäus Kapitel 10 ab Vers 5 etwas. Diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach, geht nicht auf einen Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter, geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und dann steht da, wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Und jetzt passt gut auf, diese Zeichen, die dort gefolgt sind, für wem galt der Auftrag? Das habe ich nicht verstanden. Richtig, für Israel. Dieser Befehl galt für Israel und interessant ist, er sagt, geht nicht zu den Nationen, nein, geht erstmal zu meinem Volk Israel und dann Heilkranke. Aha, alles Zeichen wieder. Kommen wieder die Zeichen hier. Hä? Heilt die Kranken, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige. Den Aussatz zu reinigen war für einen gläubigen Juden ein klares Zeichen, das kann nur Gott. Jahwe. Wisst ihr warum? Das war das Wunder, was Mose erlebt hat, als Miriam sich im Alten Testament aufgeregt hat, mit Aaron zusammen, gegen Mose. Da hat Gott, weil sie das getan hat, sie aussätzig werden lassen. Und Mose hat nicht seine Schwester fertig gemacht, sondern hat für sie gebetet und Gott sagt, gut, dann werde ich sie jetzt wieder reinigen. Und deswegen war für Israel klar, wenn ein Aussätziger gereinigt wird, ist es Jahwe. Ich bin, der ich bin. 2. Mose 3, 14. Und merken wir etwas? Werden wir jetzt ein bisschen wachsam? Aha, was haben die Apostel getan? Aussätzige gereinigt. War das für einen Nicht-Juden wichtig? Das hat ihn gar nicht interessiert. War das für einen Juden wichtig? Warum? Er hat sofort an Miriam gedacht. Ein Aussätziger wird gereinigt? Naaman, das konnte nur Gott. Das heißt, wenn ein Aussätziger rein wird, Mann, dann ist Jahwe in unserer Mitte. Der Gott Israels. Gehen uns jetzt langsam die Dinge, werden sie langsam klar, dass wir merken, diese Zeichen und Wunder macht, warum plötzlich solche Sachen passiert sind? Oder hat das dich schon mal interessiert, dass ein Aussätziger rein wird? Nee. Aber ein Jude, der das liest, der ist gespannt wie ein Flitzebogen. Aussätziger rein? Moment mal, 2. Mose 3,14. Jahwe. Ist ganz wichtig. Sagt hier Jesus, dass wir das auch unter den Nationen tun sollen? In meiner Bibel steht, geht nicht auf den Weg der Nation, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Und wenn man das nicht unterscheidet, dann kommt man in Schwierigkeiten. Vielleicht noch eine wichtige Stelle ist in Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 26. Euch zuerst hat Gott seinen Diener erweckt und ihn gesandt, euch zu segnen, indem er einen jeden von euch von euren Bosheiten abwenden sollt. Euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt von den Toten, sagt Petrus zu dem Volk Israel. Und das müssen wir demütig anerkennen. Jesus ist gekommen an allererste Stelle für die verlorenen Schafe des Hauses Israels. Er ist auferweckt an allererste Stelle, auch für Israel. Und jetzt geht's weiter. In Römerbrief, Kapitel 11, da ist eine ganz wichtige Sache, die könnt ihr heute Abend mal lesen. Da geht es um die Auserwählung des Volkes Israel und dass Israel Jesus nicht erkannt hat. Und weil sie ihn nicht erkannt haben, sind sie verworfen worden von Gott. Und das hatte zur Folge, dass wir, die Nichtjuden, Einverleibte werden in Christus. Und deswegen sagt Paulus, wenn ihr Verfall schon Leben für euch bedeutet, was wird es passieren, wenn Israel diesen Jesus erkennt? Und das wird passieren. Und zwar in aller großen Vollmacht im tausendjährigen Friedensreich. Da wird Israel für die Völker und die Nation ein Segen sein, wie nie ein Volk vorher es war. Und das ist wichtig zu wissen, diese Unterschiede. Israel und Gemeinde. Die Gemeinde ist eben halt wirklich ein Einschub, die im Alten Testament nicht bekannt war. Keiner wusste es. Keiner wusste etwas von der Entrückung. Und jetzt passt gut auf, Leute, ihr Bibelleser. In der Pfingstbewegung, als Petrus die Pfingstpredigt hält, in Apostelgeschichte 2, da sagt er, dies ist die Erfüllung von Joel Kapitel 3. Und dann zitiert er, eure Jünglinge werden Gesichter sehen, ihr Träume, Visionen haben. Das ist die Lieblingsstelle der Pfingstler. Wenn ihr jetzt aufgepasst hättet, müsst ihr genau wissen, was jetzt kommt. Ist es für die Gemeinde? Wie bitte? Kann gar nicht für die Gemeinde sein. Warum? Die wussten überhaupt nichts über die Gemeinde. Joel wusste gar nichts von der Entrückung und gar nichts von der Gemeinde des Herrn. Israel bezogen. Und was passiert in Apostelgeschichte 2? In Israel unter den Juden passieren diese Dinge. Zeichen und Wunder, das Zungenreden. Plötzlich hörten sie der Sprachenwunder. Das ist nicht das Zungenreden, das ist was anderes nochmal. Da konnten plötzlich in ausländischen Sprachen konnten die auch reden. Das ist nicht das Zungenreden. Das ist was anderes. Zunge ist ein Geheimnis, wo ich mit Gott rede und wo nur ein Ausleger das erklären kann. Das ist was anderes. Aber das war alles beide, das Sprachwunder und das Zungenreden. Und wo? In Pinneberg? In Gleiwitz, genau. In Jerusalem. Und wann? Bei der Anfangsstunde der Gemeinde. Eine neue heilsgeschichtliche Situation. Und jetzt passt auf. Immer, wenn Gott etwas Neues in der Heilsgeschichte gemacht hat, was kam da? Was kam da? Zeichen. Als Mose mit dem Gesetz anfing, was passiert in Ägypten? Als Mose den Auftrag geht, hol mein Volk da raus. Was hat Gott gemacht? Was ist passiert, als Israel auszog? Ist da was passiert oder ist da gar nichts passiert? 10 große Wunder. Als Jesus gekommen ist da was passiert, zeichenmäßig? Nö, es sind nur Tote aufgeweckt, Blinde sind sehend geworden, da ist nichts passiert. Zeichen. Und die Apostelzeit konnte Paulus und Petrus, die haben nichts drauf gehabt. Die Bibel geht so weit, dass von den Schatten Petrus und von Paulus und Petrus wird berichtet in der Apostelgeschichte, dass der Schatten geheilt hat. Das ist ja gruselig. Warum denn? Die Apostel hatten eine wichtige Aufgabe, da komme ich gleich zu. Schade, ich möchte in der liebsten 3 Stunden noch predigen. Ich habe hier noch so viel Programm, ich muss leider mich jetzt kurz fassen. Ich hoffe, bete, dass ihr das trotzdem versteht. Es gibt in der ganzen Bibel 5 Stellen, wo Zeichen, Wunder und Krafttaten in einem vorkommen. Das ist jetzt ganz wichtig. Zeichen, Wunder und Krafttaten. Im Griechischen ist das Zeichen Semaion, Wunder, Teras und Krafttaten Dynamis. Da kommt Dynamit her, Kraft. Und zwar, und jetzt passt auf, jetzt müsst ihr nochmal hellwach sein. Apostelgeschichte 2, Vers 22, da steht, Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus der Nazarener, ein Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist, durch Machttaten und Wunder und Zeichen. Das ist die erste Stelle. Auf wen bezogen? Auf Jesus. Sehr gut. Die zweite Bibelstelle, Römerbrief, Kapitel 15, Vers 19. Vers 18 sagt Paulus, denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen durch Wort und Werk, in der Kraft der Zeichen und Wunder und in der Kraft des Geistes. Wer erfährt das hier? Der Apostel Paulus. Und wenn wir jetzt weiterlesen in 2. Korinther 12, Vers, wo ist das? 2. Korinther 12, Vers 12. Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden in allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und Machttaten. Wieder. Bei wem? Bei den Aposteln. Nicht nur bei Paulus. Bei den Aposteln. Und jetzt schnallt euch mal an. Die gleiche Bibelstelle mit den gleichen Wortbegriffen kommt nochmal vor. Ah, haben die Pfingstler doch recht? Ja, die haben recht. In der Endzeit kommen diese Dinge wieder vor. Und jetzt seid wachsam. 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 9. Ihn, hier geht es um den Antichristen, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, die verloren gehen. Was tut der Antichrist? Zeichen, Wunder, Krafttaten. Davor lesen wir in der Bibel, das konnten nur der Messias, der Apostel Paulus und die anderen Aposteln. Und dann lesen wir nichts mehr. Und dann kommt etwas wieder vor in der Endzeit und wer tut dort genau die Dinge? Bravo. Und wem verführt der Antichrist an allererster Stelle? Das ist mir zu schwammig, die Gläubigen. Israel. Das müssen wir wissen. Israel fällt rein. Heilsgeschichtlich denken. Die Gemeinde ist weg und Israel ist wieder im Zentrum. Und der Teufel ist nicht doof. Der kommt nicht mit. Der weiß, Israel kann ich nur kriegen mit Zeichen. Und das kriegt er auch. Israel ist zeichenorientiert. In 1. Korinther 1, 22 steht, die Juden fordern Zeichen. Können wir nachlesen, Matthäus 12, 38, Johannes 2, 23, Johannes 3, Vers 2. Da kommen Leute immer wieder hin, Herr, ich möchte ein Zeichen von dir. Was waren denn das für Leute, die da gekommen sind, die ein Zeichen gefordert haben? Schriftgelehrte Juden. Und warum finde ich das so schön, wie das formuliert, schriftgelehrte Juden. Warum waren das denn schriftgelehrte Juden und haben Zeichen gefordert? Warum? Weil sie wussten, wenn der Messias kommt, dann gibt es Zeichen. Und jetzt passt auf, wo ihr das wisst. Es gibt besondere messianische Zeichen, das haben die obersten Pharisäer Jahrhunderte gepredigt. Wenn es einmal einen Menschen gibt, wo ein Aussätziger gereinigt wird, wo ein Blindgeborener sehen wird. Und jetzt kommt der Knaller. Wenn es dann noch passiert, dass ein blinder, stummer, Besessener frei wird, wenn diese drei Dinge passieren, dann ist hundertprozentig der Messias vor euch. Das haben die Juden Jahrhunderte über gelehrt, was sie vom Wort wussten. Und jetzt passt auf. In Matthäus Kapitel 8, Vers 1 bis 5, da heilt Jesus einen Aussätzigen. In Johannes Evangelium Kapitel 9, die Verse 1 bis 41, da heilt Jesus einen Blindgeborenen. Und interessant ist, wenn man das Johannes Evangelium aufschlägt, Kapitel 9, da steht in Vers 32, von Anbeginn hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen aufgetan habe. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Sie antworteten zu ihm nichts. Die Pharisäer, die gehen diesem Blindgeborenen nach. Ihr müsst das mal nachlesen. Wenn man das nicht weiß, was ich euch jetzt erzähle, versteht man die Stelle in 1000 Jahren nicht. Aber wenn man diesen Hintergrund weiß, dass sie selbst, diese Schriftgelehrten, die haben dieses einfache Volk gelehrt, wenn der Messias kommt, eines der sichersten Zeichen, ein Blindgeborener wird sehen. Und jetzt wird ein Blindgeborener sehen. Dann gehen die dahin, dann fragen sie die Eltern. Ach, der ist doch gar nicht blindgeboren. Doch, das ist unser. Fragt ihn selbst. Die sind ganz aufgeregt. Weil sie plötzlich merken, das, was wir Jahrhunderte predigen, passiert vor unseren Augen. Jesus muss der Messias sein. Für die Nation war das völlig unwichtig und die gar interessiert, ob der blindgeboren oder nicht war. Und jetzt kommt der Knaller. Die Befreiung eines Blinden, Stummen und Besessenen in Matthäus Kapitel 12, ab Vers 22. Und da passiert dieses Wunder, dass das kommt. Dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind und stumm, und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Und jetzt passt auf. Und es erstaunten die ganzen Volksmengen. Welche Volksmengen? Wo sind wir hier? In Israel. Welche Volks ist gemeint? Juden. Und die sagen, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Wer ist denn das? Der Sohn Davids ist in jüdischer Sprache der Messias. Die haben es kapiert. Mensch, das kann doch nicht sein. Ein blinder, stummer, besessener Mensch, der wird frei. Jahwe ist hier. Und dann tun die Juden, die Schriftgelehrten, die vom Wort wussten, dass wenn das passiert, der Messias da ist. Wisst ihr, was die machen? Die sagen jetzt zu Jesus, du bist besessen. Das ist der Teufel, der durch dich wirkt. Und in dem Zusammenhang passiert die Sünde gegen den Heiligen Geist. Übrigens, die Sünde gegen den Heiligen Geist kann gar kein Gläubiger tun. Eine große Ehrlehre. Das kommt ja hier in Matthäus jetzt vor, in dieser Szene. Da sagt Jesus, alles wird euch vergeben, aber die Lästerung des Geistes nicht. Und wisst ihr, was die Lästerung des Heiligen Geistes war? Das, was ich euch eben gesagt habe. Die wussten von der Schrift Jahrhunderte, wenn so etwas passiert, kann es nur Jahwe sein. Und es passiert vor ihren Augen. In der Schrift Jahrhunderte vorausgesagt, das passiert, wenn der Messias kommt. Und wisst ihr, was sie dann sagen? Das ist nicht Jahwe, das ist Luzifer. Und da sagt Gott, mein Freund, das geht zu weit. Die konnten sich nicht ausreden, die haben sich nicht geehrt. Das war nicht so, dass die wenig Bibelarbeiten hatten oder nichts drauf. Die waren Jahrhunderte geschult. Und dann das Wirken Gottes, den Satan in die Schuhe zu schieben, das grenzte an Frevel. Und das ist die Sünde des Heiligen Geistes. Der Messias hatte allgemeine Zeichen getan. Die Apostel hatten besondere Zeichen getan. Ich habe uns das schon fünfmal vorgelesen. Paulus als Heidenapostel hatte die Zeichen, können wir auch nachlesen in Römer 15, 18, 19. Und jetzt ist nochmal wichtig, das Zeichen der Zungen oder Sprachenreden, um Israel zu überzeugen, dass die Heiden auch gerettet werden. Wir lesen ja im 1. Korinther 14, 21, eine wichtige Stelle über das Zungenreden. Da steht, es steht im Gesetz geschrieben, ich will durch Leute mit fremder Sprache und durch Lippen Fremder zu diesem Volk reden. Und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Daher sind die Zungenreden zu einem Zeichen nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen. Das heißt, Gott hatte in der Urchristenheit hier unter den Aposteln das Zungenreden gegeben als Zeichen für die ungläubigen Juden, dass sie erkennen, hier, sie sprechen in anderen Sprachen, das Zungenreden ist ein Beweis, dass dieser Jesus der Messias ist. Das war die Hauptaufgabe des Zungenredens, weil es ein Zeichen war. Israel sollte erkennen, merkt ihr nicht, die reden alle hier in Zungen. Merkt ihr nicht, dass Gott hier ist, Jahwe ist da. Dieses Zeichen. Und jetzt pass auf, ich bestätige euch das. In Apostelgeschichte, in Kapitel 10, da ist doch diese Sache mit den Cornelius, dieser Nichtjude, der zum Glauben kommt. Petrus wird gerufen, zu ihm hinzugehen. Geh zu ihm hin, predige ihm das Evangelium. Und Petrus predigt ihm die Botschaft. Und dieser Mann wird gläubig. Und jetzt passt auf, was da steht. Während Petrus noch diese Worte redete, also er erklärt ihm das Evangelium, dass Jesus der Messias ist. Und jetzt pass auf, was dieser Hauptmann macht. Da fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten, und die Gläubigen von den Juden, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen war. Und woran erkannten sie das? Denn sie hörten sie in Zungen reden und Gott erheben. Das war das Erkennungszeichen. Die Juden haben erkannt, Moment mal, wir haben doch Jahwe, wir können Zungen reden. Jetzt redet der Cornelius als Nichtjude, das wussten sie vom Wort, ein Nichtjude hat gar keine Verheißung gehabt. Jetzt reden die plötzlich, Cornelius ist ein Nichtjude, der redet in Zungen. Ja, das kann ja nur bedeuten, dass er der Messias. Und das kann ich euch nochmal bestätigen mit einer anderen Stelle in Apostelgeschichte Kapitel 11, Verse 15 bis 18, da sagen sie, wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, die wir an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben, wer war ich, dass ich hätte Gott wehren können? Verteidigt sich Petrus vor den Juden. Die sagten, was willst du als Jude bei den Heiden? Die haben nichts damit zu tun. Und er sagt, Gott hat mich dahin geschickt. Und dann kommt dieser Vers 18. Als sie aber dies hörten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten, jetzt pass auf, dann hat Gott auch den Nationen die Buße zum Leben gegeben. Das war für die Juden vorher ein Geheimnis. Habt ihr das verstanden? So ein bisschen mitgekommen? Durch diesen Cornelius wird das klar, was das Zungenreden, das Zeichen ist. Und plötzlich kommen die Nichtjuden mit hinein in diesen Segen. Das war ein Geheimnis. Das haben die vorher nicht verstanden. Es ist ganz wichtig, dass der Messias die Zeichen tut, und auch die Apostel und die Übernahme der Zeichen durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist uns jetzt gegeben. Jemand hat das mal so ausgedrückt, das fand ich sehr schön. Jedes Zeichen ist ein Wunder, aber nicht jedes Wunder ist ein Zeichen. Das heißt, Wunder gibt es heute auch. En masse. Habe ich selbst schon erlebt. In meinem eigenen Leben und tausend andere Leben. Zeichen nicht. Es werden aber Zeichen kommen, laut wo steht es? Wo bin ich hier? Matthäus 24, 24, 2. Thessalonicher 2, 9 und Offenbarung 13, 13. Es werden Zeichen kommen in der Endzeit. Und immer, wo dieses Wort Zeichen vorkommt, schlag die Bibel nach. Wer macht die Zeichen? Gott? Leider ist die Quelle Satan. Nicht Wunder, das ist was anderes. Aber die Hauptzeichenmacht, die Israel gehört, die Zeichengaben, das Zungenreden ist eine Zeichengabe gewesen. Für uns als Nation ist es so entscheidend. Wenn das so wäre, wenn dieses Zeichen so wichtig wäre, jetzt passt auf, jetzt wird es wichtig, richtig gut. Wenn das so wäre, dann müsste 1. Korinther die Gemeinde aus dem, die Gemeinde zu Korinth, das hätte die gesegnetste Gemeinde von allen sein müssen, denn die hatten die ganzen Gaben. Die hatten die Gaben des Zungenredens, der Weissagung, der Totenauferstreckung, der Heilung, alles. Ausgerechnet die Gemeinde ist die weltlichste und fleischlichste und kriegt von Paulus eine Ermahnung nach der anderen. Das muss eine Ohrfeige sein für alle, die aus der Pfingstbewegung meinen, wenn wir alle in Zungen reden, wenn wir alle diese zweite Geistsegenserfahrung hätten, dann hätten wir Power und Erfolg und dann würden wir gesegnete Christen sein. Da muss ich sagen von der Bibel, nein, nein und nochmal nein. Die ganzen Gaben haben den Korinthern überhaupt nichts gebracht. Es war die weltlichste Gemeinde. Furchtbare Gräueltaten sind dort passiert. Und Paulus führt diese Leute wieder zurück. Und wie macht er das? Indem er sagt, Leute, es müssen mehr in Zungen reden. Ihr müsst mehr Totenauferweckung haben. Bei euch ist ja nichts mehr los. Macht mal einen neuen Lobpreis. Los, redet mal in Zungen. Ihr braucht neue Träume. Ihr braucht neue Visionen. Bei euch muss wieder was passieren. Macht er das? Er sagt, geht zurück zu dem Fundament der Schrift. Zum Wort hin. Lasst euch da nichts weich machen. Wenn da Leute euch das sagen, bei uns, das fehlt euch, dann können wir nur sagen, Leute, 1. Korintherbrief, die haben alle Gaben gehabt. Und das war die weltlichste Gemeinde mit Abstand. Vielleicht noch Laodicea. Laodicea und Korinth sind für mich in der Bibel, wenn du sie liest, neutestamentlich, Abfall. Fürchterliche Gemeinden. Sodom und Gomorra. Und ausgerechnet dort hat man sich geprahlt, wir haben die Gaben. Und Paulus sagt, schöne Gaben. Merkt euch mal eins. 1. Korinther 12, da geht es um Gaben. 1. Korinther 14, da geht es um die Austeilung der Gaben. Welches Kapitel ist dazwischen? Welches Kapitel ist zwischen 1. Korinther 12 und 14? Was ist das für ein Kapitel? Es ist das Hohelied der Liebe. Paulus sagt, wenn ich alle Gaben hätte, wenn ich rede wie ein Engel, wenn ich keine Liebe habe in meinem praktischen Leben, bin ich nichts. Wenn wir eine Gemeinde sind und wir hätten keine Gabe, aber wir würden Menschen lieben und Christus lieben, sind wir vor dem Herrn 1000-mal gesegneter als eine Gemeinde, die die ganzen Gaben hätten. Ich will damit nicht sagen, dass wir uns danach ausstrecken sollen, wenn Gott es gibt. Ich bin davon überzeugt, Gott kann heute noch Wunder tun. Ich bin davon überzeugt, dass Gott auch heute Todkranke heilen kann. Da glaube ich dran. Aber nicht auf diese Weise, wie aus dieser Richtung kommt, dass man Gott befiehlt. Und schon gar nicht mit merkwürdigen Praktiken. Ich glaube daran. Die Bibel sagt, wir sollen beten für die Kranken. Ich glaube daran, wenn wir demütig vor Gott gehen und wir sagen, Herr, du kannst es, aber du sollst entscheiden. Haben wir selbst alle schon erlebt. Aber wie es in der charismatischen und Pfingstbewegung, gerade in der Heiligungsbewegung dort losgeht, dass dann Leute auftreten und sagen, heute Abend wärst du, der du Krebs hast, du, der du im Rollstuhl sitzt, du kannst gehen. Ich kann nicht einfach so sprechen über Menschen. Ich verletze sie auch. Da werden Hoffnungen geweckt, die nicht korrekt sind. Gott kann das. Gott kann das. Ich glaube daran. Ich glaube daran, dass Gott auch jemanden, der todkrank ist, wieder lebendig machen kann. Das habe ich selbst erfahren. Aber nicht diese befehlshaberische Art. Und die ist satanisch. Die ist satanisch. Ich darf alles von meinem Gott verlangen. Aber ich muss immer sagen, Herr, du musst entscheiden. Ich glaube, du kannst alles, Herr. Aber du tust es. Und diese Bewegung geht weiter. Die diskriminieren Leute, wenn sie krank sind. Und da müssen wir aufpassen. Es schwebt aus Amerika eine Richtung. Ich sage hier nicht, dass Joyce Meyer jetzt eine ganz große Verführerin ist und alles, was sie sagt, verkehrt ist. Das will ich damit nicht sagen. Aber wir müssen auch bei ihr aufpassen. Sie macht sich manchmal schon ziemlich lustig über Menschen, denen es nicht gut geht. Es ist nicht immer so, dass wir uns gut, dass es uns gut geht. Durch viel Trübsal, sagt Paulus, müssen wir in das Reich Gottes. Guckt euch heutzutage die Leute an. Wir haben gestern Berichte gelesen in China. Die werden gequält, ausgepeitscht, gemartert. Das ist kein leichtes Leben mit Jesus. Und wir müssen aufpassen, bei all der Liebe. Da sind unsere Brüder auch dabei. Ich habe euch das schon mal gesagt. Auch in diesem Baileys Connolly kann ich meinen Bruder in Christus sehen. Aber ich muss auch die Kritik anbringen, dass es meines Erachtens bei der Bekehrung, da macht es sich ein bisschen leicht. Ich kann nicht einfach kommen und kann sagen, so komm, wir gehen jetzt mal auf die, wir beten mal kurz, 3 Minuten und jetzt bist du ein Kind Gottes. Und jetzt ist alles okay. Nein, der Weg der Nachfolge ist ein schwerer. Und ich muss den Leuten auch klaren Wein einschenken als Prediger. Ich muss sagen, wenn du mit Jesus lebst, mein Freund, das kann sein, dass du vielleicht sogar noch kranker wirst. Kann sein. Ich weiß nicht, was Gott mit dir vorhat. Es kann sein, dass du finanziell in ganz große Nöte kommst. Das kann sein, dass du in deiner eigenen Familie nicht mehr angesehen bist. Es kann sein, dass du dich von ganz vielen Leuten trennen musst, weil sie dich immer wieder von Jesus wegbringen. Es kann sein, dass du in der Schule gehänselt wirst, weil du betest. Es kann sein, dass du im Geschäft eine Pleite nach der anderen erlebst, weil du nicht mehr betrügst. Leute, wir müssen nicht anfangen, Leute ein falsches Evangelium zu predigen. Nur damit ich abhaken kann, bei mir haben sich heute 30 bekehrt. Das machen viele Evangelisten in unserer heutigen Zeit, dass sie den Leuten nicht mehr die Wahrheit richtig sagen. Sie malen einen Christenstand dar, der nicht mehr aktuell ist. Folge Jesus und dann geht's vor. Mit Jesus kannst du alles lösen. Nein, mit Jesus wirst du auch mal einsam sein und du wirst verzweifelt sein. Du wirst das Gefühl haben, dass Gott gar nicht da ist. Du wirst kaputt sein. Du wirst Not haben, du wirst weinen und Schwierigkeiten haben. Du wirst vielleicht manchmal sogar sagen, ich bereue das, dass ich Christ geworden bin. Denn seitdem geht es mir eigentlich schlechter, kriege einen Schlag nach dem anderen. Das sind alles Dinge, die passieren können. Aber es lohnt sich, mit Jesus zu leben. Aber ich muss ehrlich sein. Die Apostel, da komme ich jetzt zum Schluss. Die letzten 5 Minuten, dann ist Schluss. Was waren denn Apostel? Es waren berufene Männer Gottes, sie hatten Autorität, sie hatten die Gabe der Zeichen und Wunder. Das können wir nachlesen, Apostelgeschichte 2, 43, auch 2. Korinther 12, 12. Was ganz wichtig war, war die Lehre der Apostel. Paulus zum Beispiel hatte die Aufgabe, laut Kolosser 1, 25, das Wort Gottes zu vollenden. Die meisten Lehrbriefe im Neuen Testament sind durch den Apostel Paulus geschrieben. Und wenn wir das weiterlesen und verfolgen, dann wissen wir, dass durch die Lehrbriefe letztendlich dann auch die Bibel, beim letzten Buch der Bibel, die Offenbarung, dann zum Abschluss gekommen ist. Aber Paulus, es geht auch so weit, auch gerade im Epheserbrief, da heißt es, wir sind aufgebaut auf das Fundament, Christus ist das Fundament und die Propheten und Apostel. Was ist damit gemeint? Gab es denn damals schon das Neue Testament zur Zeit von Paulus? Nein. Deswegen musste Gott durch Zeichen wirken. Paulus hat Visionen gekriegt. Paulus hatte Offenbarung gekriegt von Gott. Warum? Weil die Schrift erfüllt werden musste. Gott musste so reden. Damals gab es auch noch echte Propheten. Die durften zurechtsagen, so spricht der Herr. Und das wurde aufgenommen, bis die Offenbarung zu Ende war. Und wir müssen das einfach wissen. Gott hat an der Anfangszeit so viel durch Zeichen und Wunder gewirkt. Erstens, er wollte Israel zeigen, durch diese Zeichen und Wundermacht, dass Jesus der Messias ist. Er wollte gleichzeitig eine neue heilsgeschichtlich einkündigen. Apostelgeschichte 2 ist die Entstehung der Gemeinde, die Nation. Das ist etwas Neues, dadurch diese großen, vielen Zeichen und Wunder. Und er musste durch besondere Offenbarungsgaben reden, weil das Wort noch nicht offenbar war. Der Heilige Geist ist nicht gekommen, neben Paulus hat gesagt, gib mir den Stift her, ich schreibe das dir auf. Nein, die hatten Vision und Eingebung. Ja, das gab's. So hat Gott inspiriert. Aber jetzt nicht mehr. Warum? Weil das Wort da ist. Wir haben das Wort. Und deswegen brauchen wir sowas heute nicht mehr. Was vielleicht auch ganz wichtig ist, warum gibt es heute denn keine Apostel mehr? Das sage ich jetzt einfach mal so frech, ne? In Apostelgeschichte Kapitel 1 wird ein Nachfolger gesucht für Judas. Und dann steht in Kapitel 1, Vers 21, es muss ja ein Apostel gewählt werden. Es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, in all der Zeit, in welcher der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe des Johannes bis zum Tag, an dem er von uns hinweggenommen wurde, von diesen muss einer Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Was war die Bedingung? Was war die Bedingung? Er musste dabei sein, er musste Jesus gesehen haben. Gibt es heute noch Apostel? Warum nicht? So ist es. Und jetzt passt mal auf, merkt ihr in diesen Bewegungen, der Pfingst- und charismatischen Bewegung, da kommen Leute ständig, ich habe Jesus gesehen. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 7, wir wandeln im Schauen und nicht im Glauben. Was denn? Ja, aber ich habe es eben umgedreht. Du warst der Einzige, der es gemerkt hat. In der Pfingstbewegung wird das auch umgedreht. Wir wandeln im Schauen und nicht im Glauben. Jesus sagt, glücklich ist wer? Und aha, in der Pfingstbewegung könnte man sagen, selig ist wer viel sieht. Gesichte, Vision und solche Dinge. Merken wir, hier ist etwas gegen die Bibel. Und das müssen wir nüchtern feststellen, ohne uns zu erheben und zu sagen, die Menschen sind ewig verloren oder solche Sachen. Und da sind in dieser Bewegung auch Leute dabei, die haben Jesus lieb und die haben ein brennendes Herz für Jesus und die werden wir auch oben im Himmel wiedersehen. Aber das Fundament dieser Lehre ist biblisch falsch. Tut mir leid. Das ist einfach so. Und deswegen müssen wir knallhart dagegen sein, es gibt keine Apostel mehr. Es sei denn, jemand kann mir beweisen, dass er vor 2000, also da muss er schon über 2000 Jahre alt sein, er muss mit Jesus gelebt haben und er muss ihn gesehen haben und ja, wenn er dann Zeitzeuge ist, gut. Deswegen sagt Paulus einmal, ich bin unwürdig, ein Apostel genannt zu werden. Wie durch ein unzeitiges Geschehnis wurde ich zum Apostel. Aha, warum denn das? Jetzt stelle ich euch mal die Frage, war Paulus denn dabei, als Jesus lebte? Was denn? Ein bisschen lauter mal hier in der Bude. War Paulus dabei? Nee. Und wieso ist er ein Apostel? Ha, gute Frage, ne? Ich habe doch eben gerade gesagt, ein Apostel konnte nur jemand sein, der Jesus leibhaft gesehen hat. Hat er ihn denn gesehen? Wer ist dafür? Also eins ist klar, er muss ihn gesehen haben, sonst hätte er kein Apostel sein können. Also hat er ihn gesehen. Und wo? Apostelgeschichte Kapitel 9 auf dem Weg nach Damaskus. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und er hat Jesus gesehen. Und dieses Ereignis, und genau dieses Ereignis nennt Paulus und sagt, eigentlich bin ich nicht würdig ein Apostel, ich war doch gar nicht dabei. Gott war mir gnädig. Er hat zu einem Zeitpunkt, wo er schon gar nicht mehr auf Erden war, habe ich ihn sehen dürfen auf dem Weg nach Damaskus. Verstehen wir das jetzt? Versteht ihr das, warum ich so komisch reagiere, wenn Leute sagen, ich habe Jesus gesehen? Da ist bei mir schon gleich, wenn ich das höre, ist schon gleich eine Blockade bei mir oben. Wir wandeln im Glauben. Jesus sagt, selig ist, der nicht sieht. Das ist biblischer Glaube. Verstehen wir? Und diese Bewegung, der charismatischen Pfingstbewegung, die verdrehen das Wort. Und die wollen, dass man vieles visualisiert. Viele Gesichter, Träume, Mitteilungen, ganz diese Sachen. Leute, der Glaube ist ein Vertrauen auf etwas, was man nicht sieht. War schon mal jemand im Himmel? Hat jemand schon mal Gott den Vater persönlich die Hand gegeben und sich die Wohnung da angeschaut? War jemand schon mal tot und ist zurückgekommen und weiß, wie es da aussieht, dass man... Leute, das ist alles, wir müssen uns blind auf Jesus vertrauen. Entweder ist Jesus der größte Scharlatan und der größte Lügner, den es jemals auf Gottes Erdboden gab. Entweder ist er das oder er ist der einzig wahre Weg zum Vater. Dazwischen gibt es nichts. Ich glaube, dass Jesus das Zweite ist, dass er der einzige Weg ist. Ich vertraue ihm blind. Wenn ich eines Tages sterbe, dann weiß ich erst, ob ich wirklich den Richtigen vertraut habe. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Darauf vertraue ich. Habt ihr so ein bisschen, ich möchte es zum Schluss noch mal kurz zusammenfassen. Ganz kurz. 2 Minuten habe ich noch. Gut, 1 Minute, das langt. Israel und Gemeinde ist nicht das Gleiche. Am Anfang waren sie zusammen, bis 70 nach Christus, dann hat sich Gott den Nationen zugewandt, Israel wurde zur Seite getan. Jetzt, nach knapp 2000 Jahren, hat Israel das Land zurück. Die Gemeinde steht vor der Entrückung und Israel steht kurz davor, reinzufallen auf den Antichristen. Der wird bald kommen. In dem Moment, wo die Gemeinde entrückt wird, werden auf dieser Erde eine Zeit sein, wo viele Zeichen und Wunder passieren mit Israel und mit dem Antichristen. Das ist wichtig. Zeichen. Zeichen wurden gegeben, um besondere Ereignisse zu untermauern. Mose mit dem Gesetz, Jesus als Messias, die Apostel als die Beauftragten, die Botschaft zu haben, das Wort zu vollenden. Die Endzeit, die letzte antichristliche Zeit, werden auch mit Zeichen, aber leider der Verführung sein. Apostel waren Leute, sie mussten Zeitzeugen Jesu waren, sie mussten Jesus gesehen haben. Sie hatten besondere Vollmacht vom Herrn. Warum? Weil sie einen Auftrag hatten, das Wort zu vollenden. Und Gott hat ganz extrem darauf geachtet, dass wirklich alles so eingehalten wird. Deswegen hat Gott auch gerade in der Anfangszeit so hart gehandelt. Wir lesen Apostelgeschichte 5, Ananias und Sapphira, die haben gelogen und sind beide gestorben. Stellt euch mal vor, wenn wir mal lügen würden, wir würden gleich sterben, dann ist ja keiner mehr drin in der Gemeinde. Im 1. Korinther Kapitel 11 beim Abendmahl, da haben Leute unwürdig dran teilgenommen, die sind gestorben. Stellt euch mal vor, Gott würde mit uns so hart noch umgehen, wie in der Anfangszeit. Würde keiner mehr zum Abendmahl kommen, weil wir schon alle schon tot wären. Wir müssen aufpassen. Das, was Gott in besonderen Situationen tut, dürfen wir nie verallgemeinern. Daraus wird Sekte. Dass Gott Wunder tun kann, ich weiß auch von Missionswerken und wenn Missionsarbeit betrieben wird, dass Gott auf solche Situationen auch anders eingehen kann, das weiß ich. Aber wir dürfen nie das, was Gott in seiner großen Barmherzigkeit sich vorbehält, mal so zu tun, dürfen wir nie machen, das macht er immer. Unsere Fanta, die ist vom Tod zum Leben gekommen. Aber das macht Gott nicht immer so. Manche Menschen müssen sterben. Da wollen wir Gott immer die Ehre geben. Nie Gott zwingen. Gott ist gut zu uns und wir wollen wirklich auch in der gesunden Lehre bleiben. Amen.